Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast, dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe HörerInnen. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum spricht der Stri so das ganze Intro jetzt? Das liegt daran, Sabrina ist zwar da, aber ist stimmlich etwas gemindert. Hallo Sabrina, was ist los bei dir?
Er hat mir meinen Satz geklaut. Aber ich gebe ihm gerne ab, weil ich glaube, meine Stimme ist heute keine Augenweite oder keine Hörweite.
Keine Hörweite, genau. Das heißt, ich werde primär heute auch die Fragen stellen. Sabrina wird versuchen, auch mal Fragen zu stellen. Wenn wir merken sollten, es strengt zu doll an, es ist jetzt nicht so schön zu hören, dann schwenken wir nochmal um. Genau, wir sind heute auch gar nicht alleine, sondern wir haben uns heute gleich zwei Gäste wieder eingeladen. Zum einen Sabine Brinkmann und zum anderen Jutta Berding. Und die beiden haben über die COAST-Methode einen Artikel für die Ergopraxis geschrieben. Und dieser Artikel wird im Februar 2022, Sabrina, korrigiere mich, in der Ergopraxis im Thieme Verlag erscheinen.
Bist du richtig gesagt.
Super. Und ich freue mich heute wirklich sehr über dieses Interview, denn ich denke, die COAST-Methode braucht noch mehr Gehör und ist wichtig, dass es noch mehr Einzug erhält in der Ergotherapie in Deutschland. Genau, bevor wir uns jetzt aber mit der Frage beschäftigen, was diese Methode denn überhaupt ist oder ob es eine Methode ist, möchte ich unsere Gäste ganz herzlich begrüßen und sie bitten, euch mal bitte kurz vorzustellen.
Ja, hallo erstmal Robert, hallo Sabrina. Ich freue mich auch, dass ihr uns eingeladen habt. Und mein Name ist Sabine Brinkmann und meine Kollegin stellt sich sicherlich selber vor.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier dabei sein darf bei diesem Podcast und einen Beitrag zur COAST-Methode leiste. Wir freuen uns für diese Einleitung und wir sind also auch glücklich, jetzt hier mal so ein bisschen ausführend und erklärend die COAST-Methode vorstellen zu können, beziehungsweise Überlegungen für die Praxis aufzeigen zu können.
Mhm. Super. Vielleicht könnt ihr kurz mal euren Werdegang ganz kurz anreißen, dass die HörerInnen auch wissen, mit wem haben wir das da überhaupt zu tun gerade.
Ja, dann fange ich einfach nochmal an. Also ich habe meine Ausbildung 1999 beendet in Münster und war dann einige Jahre in einer ambulanten Praxis, habe studiert in Hildesheim, klassisch dann den Bachelor und war ungefähr 13 Jahre in einer großen Reha-Einrichtung Teamleitung, um dann 2016 in Osnabrück als wissenschaftliche Mitarbeiterin einzufangen. Und dort habe ich Jutta kennengelernt und seitdem sind wir Kollegen.
Ja, ich schließe mich direkt an. Ja, ich habe meine Ausbildung zur Ergotherapeutin 86, 89 gemacht und habe dann eine Zeit praktisch in der regelpsychiatrischen akutstationären Versorgung gearbeitet und bin seit 94 in der Ausbildung tätig. Habe erstmal dann meinen Bachelor an der Hochschule Osnabrück absolviert, habe den Master dann in Hildesheim gemacht und im Anschluss daran habe ich dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Osnabrück mit in der Studiengangskonzeptentwicklung des dualen Studiengangs Ergotherapie, Physiotherapie mitgewirkt. Und in diesem Zusammenhang habe ich jetzt schon auch mehrere Jahre die Verwaltung der Professur für Ergotherapie inne.
Das hört sich sehr interessant an. Schöner Werdegang, also von euch beiden. Das heißt, ihr seid absolute Experten, was ergotherapeutische Thematiken betrifft. Jetzt wollen wir auf die COAST-Methode eingehen. Wir haben bei uns auf der Instagram-Seite eine kleine Umfrage, das ist jetzt natürlich jetzt nicht eine Riesenstudie, sondern eine kleine Umfrage gemacht und wollten halt wissen, ob diese Methode überhaupt bekannt ist. Und wir haben gesehen, dass diese Methode eben weniger bekannt ist. Vielleicht könnt ihr kurz skizzieren, um was es da überhaupt geht.
Ja, COAST ist eine Zielformulierungshilfe. Also viele kennen SMART. SMART sind schlussendlich Qualitätskriterien und bei COAST ist es so, dass genauso wie SMART, es gibt halt immer diese ersten Begriffe oder beziehungsweise immer der erste Buchstabe im Begriff, der dann quasi dieses Wort bildet. Und bei COAST ist es halt zum einen das C als Klient, das O als Occupation, dann das A als Grad der Beeinträchtigung oder Unterstützung und das S als spezifische Kondition, unter dem halt etwas stattfindet und das T ist die Zeitline. Also da werden wir sicherlich gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was das genau bedeutet.
Mhm. Vielleicht ja, genau. Genau, Entschuldigung, Jutta, sag du noch.
Ja, ich wollte da direkt eigentlich anschließen, denn ich denke, was ja wichtig ist, überhaupt nochmal zu klären, was ist eigentlich eine Zielformulierungshilfe, ja, weil Sabine ja gerade also auf Smart oder Rumba wäre ja auch so ein Zielformat, welches dann eben halt Qualitätskriterien verdeutlichen für die Zielausformulierung oder beziehungsweise für die Zielspezifizierung, ne, und damit sie eben halt aussagekräftig und messbar wären. Der Unterschied jetzt hier ist jetzt eigentlich bei der Zielformulierungshilfe, dass hinter dem COAST entsprechende Leitfragen liegen. Ja, das heißt also, ich kann mir bei dem C eben halt fragen, wer ist der Klient beziehungsweise die Klientin und was tut er beziehungsweise sie? Dann bei dem O geht es also darum, welche Betätigung bzw. welche Aktivität soll wieder ausgeführt werden. Bei dem Assist-Level, dem A also, geht es also darum, mit welchem Grad der Assistenz oder der angestrebten Selbstständigkeit wird die Ausführung der Betätigung oder der Aktivität erfolgen. Und bei den spezifischen Konditionen werden also unter besonderen Bedingungen eben halt Umweltfaktoren, aber auch die zeitlichen Aspekte, aber auch Materialien und Hilfsmittel konkretisiert, die den Ausführungskontext der Aktivität oder auch der Betätigung bestimmen. Bei der Timeline, das ist natürlich selbstredend, wird also der erwartete Zeitrahmen festgelegt, in dem das Ziel voraussichtlich erreicht werden soll oder eine Zielerreichung überprüft werden soll. Ja, und das ist genau der Unterschied. Das heißt, also hier hinterliegen natürlich die Qualitätskriterien von Smart oder auch Rumba. Ja, aber hier haben wir also schon die spezifischen ergotherapeutischen Inhalte, die entlang dieses Akronyms ganz konkret unter die Lupe genommen werden und somit den Zielinhalt, aber auch das Ausmaß oder auch das, ich nenne es jetzt mal den Zielhorizont verdeutlichen sollen. Für den ergotherapeutischen Kontext, natürlich für den Klient, die Klientin und auch die Ergotherapeutin, die hier eben halt dieses antizipierte Ziel eben halt im Rahmen der Intervention verfolgt und den Klienten entsprechend begleiten und befähigen möchte.
Was ich an der COAST-Methode so unfassbar gut finde, dass es eine Methode ist, die wirklich für Ergotherapeutinnen gemacht ist irgendwie. Also oft, weil das O mit drin ist, die Occupation. Und ich finde, die Smart-Methode, die ist auch wirklich gut, das passt auch alles. Aber ich finde, die COAST-Methode, die ist halt doch noch mehr auf unsere Kerndomäne angepasst.
Ja, absolut. Und das, was halt auch besonders ist, dass sich aus dieser COAST-Methode wirklich ganz easy ein Ziel formulieren lässt. Also das ist bei Smart ja doch immer so ein bisschen schwierig und holperig. Und schlussendlich, so wie meine Kollegin Jutta das gerade schon gesagt hat, gilt Smart eigentlich eher dann das Ziel zu überprüfen. Und bei COAST, da ist es wirklich einfach, ein Ziel zu formulieren. Ne? Man muss halt nur diese Begriffe wissen und dann kann man sich da entlang angeln und daraus ein Ziel formulieren.
Was ja spannend ist, wenn man sich mit Ziele formuliert, Zieleformulierung oder überhaupt mit Zieltheorie eben halt befasst, kann man sich natürlich erstmal fragen, was ist denn überhaupt ein Ziel? Ja, und ein Ziel ist ja nichts anderes, als dass man einen in der Zukunft liegenden Zustand der eben halt anvisiert, der sich vom gegenwärtigen Zustand unterscheidet und erstrebenswert ist. Nichts anderes ist das ja. Und Ziel ist ein Orientierungsfokus auf diese zu initiierende Handlung. Jetzt im Falle des ergotherapeutischen Prozesses ist also die Entwicklung unserer KlientInnen beziehungsweise die Veränderungsperspektive und eben halt der Ausgangspunkt der Initiierung für Intervention und deren Ausrichtung. Ja? Und das macht ja eben halt den Inhalt des ergotherapeutischen Ziels aus. Ja, wir haben einen umfassenden ergotherapeutischen diagnostischen Prozess, der ja darauf abzielt, eben halt betätigungsfokussierende Daten zu erheben, die komplexen Zusammenhänge von KlientInnen, Betätigungsanliegen, einflussnehmende Umwelt oder auch Kontextbedingungen, als auch natürlich die dazu erforderlichen Performanzkapazitäten und Teilhabeperspektiven. Und die Frage ist ja, wie kriege ich diese jetzt gut in ein Ziel, in eine Zielformulierung transportiert. Ja, und eine Zielformulierung, die insbesondere dieses Zusammenspiel als therapieleitende Information aufbereitet. Und das meines Erachtens leistet eben halt COAST mit seinem Akronym und mit seinen dahinterliegenden Leitfragen, als auch natürlich den spezifisch operationalisierten Qualitätskriterien auch nochmal gerade im Hinblick auf die Zielinhalte und Dimensionen des ergotherapeutischen Ziels. Mhm.
Finde ich gut, dass du das nochmal so ansprichst, weil ich glaube, oftmals das Problem, oder viele kennen eben ergotherapeutische Modelle und auch den Prozess. Was ich beobachte, ist, dass oftmals die Klientenzentrierung den TherapeutInnen auch sehr wichtig ist, auch die Betätigungsorientierung. Wir werfen ja auch mit den Begrifflichkeiten stets und ständig mit uns rum. Aber es scheitert oftmals schon an der Zielformulierung. Und deswegen finde ich diese COAST-Methode eine sehr, sehr wertvolle Methode. Und ich würde jetzt gleich mal so ein bisschen in das Praktische mal reinkommen. Ihr beschreibt in eurem Artikel einen Vorher- und Nachher-Vergleich der Ziele in Bezug auf die Anwendung der COAST-Methode. Mhm. Vielleicht könnt ihr mal ein Beispiel für unsere HörerInnen machen.
Ja, vielleicht mal so ganz kurz beschrieben, wie wir auf diese Vorher-Nachher-Beispiele kommen. Also im Rahmen des Studiums stellen wir halt die COAST-Methode vor. Und ich glaube, am praktischsten kann man es wirklich machen, wenn man es einfach mal ausprobiert. Und da ist dann immer so die Methode, schreibt doch mal eure klassischen Ziele auf. Und die klassischen Ziele, die wirklich oft benannt werden, sind wirklich so, Brot schmieren, ein häufiger mal irgendwie essen oder Verbesserung der Handkraft, Verbesserung der Feinmotorik und so weiter. Also das sind so die klassischen Ziele, die von den Studierenden aufgeschrieben werden und die ich aus meiner praktischen Tätigkeit auch kenne. Und wenn man dann anschließend versucht, da erstmal die SMART-Kriterien einzulegen, dann ist schon ziemlich schnell klar, das funktioniert so nicht. Und dann wird COAST vorgestellt als Hilfe und die Studierenden aufgefordert, doch mal einfach ihre Ziele mal anders zu schreiben, und zwar nach der COAST-Methode. Und siehe da, da kommen dann halt Ziele bei raus, wie zum Beispiel jetzt bei uns in dem Artikel beschrieben, Herr S. beschmiert ein Brot mit weicher Butter selbstständig mit einem griffverdickten Messer bis zum, da kann man dann ein Datum einführen. Und das ist immer ganz interessant, weil die Studierenden dann auch rückmelden, Mensch, jetzt ist da plötzlich ein Ziel, das auch vielleicht verstanden wird, dass auch irgendwie im Kontext steht mit einer Betätigung. Und das macht schon immer richtig viel Spaß, nicht nur mir, sondern auch den Studierenden. Mhm. Und deswegen war es auch toll, dass jetzt das Semester, das wir gerade aktuell hatten, unsere Ziele zur Verfügung gestellt haben für den Artikel.
Mhm. Ich hake da genau mal ein, weil das Zitat der Studierenden war ja unter anderem, mein Ziel ist jetzt ergotherapeutisch. Für viele TherapeutInnen ist aber zum Beispiel Verbesserung der Handkraft ein aussagekräftiges Ziel. Was genau sagt ihr denn dazu? Weshalb genau sollte man genauer formulieren lernen? Und was bedeutet das für den gesamten Therapieprozess?
Ja, ich denke, was jetzt ja da bei diesem Zitat von dir, Sabrina, deutlich wird, Verbesserung der Handkraft ist ein aussagekräftiges Ziel, macht natürlich einfach auch nochmal deutlich, dass wir eine starke Funktionsorientierung gerade in Anlehnung an die Bezugswissenschaft der Medizin haben, ja, und dass dies ja zum Teil einfach auch wirklich kontextuell bedingt ist, ja. Das heißt, die Ergotherapeutin realisieren vielleicht noch gar nicht wirklich in letzter Konsequenz, dass sie hier jetzt mit diesem Ziel Verbesserung der Handkraft eigentlich kein ergotherapeutisches Ziel haben, sondern eher ein allgemeingültiges Rehabilitationsziel, welches leider noch nicht mal messbar ist, ne, sondern wirklich die Funktion und die Performance ohne Teilhabezusammenhänge fokussiert, ja. Das heißt also, hier haben wir die große Herausforderung, also die Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu sensibilisieren, dass natürlich Verbesserung der Handkraft erstmal ein guter Aufschlag ist, ne? Aber dass eine Zieldokumentation, damit sie eben halt transparent und verbindlich ist, also auch die Klärung des Alltagsbezuges erfordert, eine messbare und eine spezifische Ausrichtung benötigt, eventuell also auch eine sehr, sehr deutliche, nicht nur eventuell, da muss ich mich korrigieren, sondern zwingend eben halt eine deutliche Teilhabeperspektive im Hinblick auf Funktion und Performance erfordert, damit es eben halt für den Klienten attraktiv ist, aktivierend ist, anspruchsvoll und auch eventuell erreichbar, beziehungsweise unter bestimmten spezifischen Konditionen erreichbar ist. Und das leistet letztlich ja eben die COAST-Methode.
Mhm. Was mir in den, also ich gebe ja auch ab und zu mal Fortbildungen, aufgefallen ist oftmals, dass Betätigungselemente in funktionsorientierten Zielen verarbeitet werden und damit die etwas ergotherapeutischer klingen. Und deswegen finde ich das schön, dass du nochmal auch gerade diese Betätigung direkt nochmal ansprichst. Weil ich finde, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, Verbesserung der Feinmotorik, um ein Messer greifen zu können, zum Beispiel. Mhm. Ne? Das habe ich schon sehr oft gelesen, so etwas. Und da bin ich dann auch wieder mit in der Fortbildung auch das zu lehren, zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal diese ganze Verbesserung der Feinmotorik raus und jetzt fokussieren wir uns mal nur auf das Messer und was will er denn damit machen? Die Betätigung an sich, was ist, ne? Was steckt dahinter? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Mhm. Und wie gesagt, das fällt mir immer wieder auf, nur so als kleinen Exkurs.
Ja, und Verbesserung ist dann auch immer die Frage, ne? Wann hat man es zum einen verbessert?
Genau.
Und, das Beispiel, das ich dann immer so bringe, ist, wenn man so einen Hochseiltänzer sieht, der so zwei Seile zwischen zwei Hochhäusern gespannt hat, auch der kann immer noch sein Gleichgewicht verbessern. Also da ist irgendwie nicht so ganz klar, wo ist ein Anfang und wo ist ein Ende. Und ja, es braucht es ja im Endeffekt auch gar nicht. Also entweder kann er sein Messer halten, ja oder nein. Und da braucht es diese Verbesserung ja auch als Begriff erstmal gar nicht.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, immer wenn Verbesserung dort steht, dann, wir können uns in allen Belangen immer wieder verbessern. Ne? Und dann sitzen wir mit, weiß nicht, 99 plus noch bei der Ergotherapie, weil wir uns immer weiter verbessern können.
Genau.
Genau. In eurem Artikel werden auch Zielrichtungen beschrieben. Was ist denn damit gemeint und weshalb hilft eine Einteilung der verschiedenen Ziele im Therapieprozess?
Jutta, möchtest du was dazu sagen?
Ja. Also wir nehmen da ja nochmal die Zielrichtung in die Hand, wie sie von der AOTA oder auch von Moyers und Dale beschrieben werden. Und natürlich ist es eine berechtigte Frage, wenn wir COAST haben, warum brauchen wir denn jetzt auch noch Zielrichtungen? Das Spannende dieser Zielrichtungen ist, dass sie an den ergotherapeutischen Interventionsansätzen anknüpfen. Und das ist eigentlich dann eben halt gerade jetzt mit Blick also auf die Zielformulierung bestechend, denn das Zusammenspiel von Ziel und Zielrichtung und Interventionsansatz ist ja zwangsläufig, ne? Also das heißt also, ich hinterlege ja eigentlich hinter dem Ziel und der Zielrichtung also auch meine Wirksamkeitsannahme im Hinblick auf die therapeutische Intervention. Und da ist es eben halt wichtig und auch hilfreich zu unterscheiden, ja. Das heißt, ne, was ist meine grundsätzliche Ausrichtung im Ziel? Möchte ich beispielsweise modifizierend tätig werden? Ja? Eine modifizierende Zielrichtung wird beispielsweise dann gewählt, wenn der Kontext oder die Aktivitätsanforderung zu ändern ist und es eben halt eher um eine Kompensation oder Anpassung geht. Und dieses nehme ich eben halt dann in die Zielformulierung letztlich mit auf und es klärt meinen Interventionsansatz und meine grundsätzliche therapeutische Ausrichtung.
Mhm. Super interessant, also auch in gewisser Weise die Methodik dahinter.
Genau, ja. Genau.
Um das ein bisschen einzukategorisieren.
Mhm. Genau. Also die methodischen Implikationen tauchen eben halt da auf, ne? Also bin ich eher beispielsweise präventiv oder erhaltend oder restaurativ eben halt tätig, ne? So als Beispiele, ja. Mhm.
Es ist ja auch für die Klientinnen total wichtig, dass wir da transparent halt auch sind und dass auch transparent uns erstmal selber überhaupt bewusst werden, in welche Richtung wir gehen. Und wenn ich jetzt an chronisch Langzeiterkrankte denke, dann macht es ja schon manchmal ja auch Sinn, transparent darzulegen, in welche Richtung gehen denn jetzt eigentlich unsere Ziele. Ist das eher erhaltende Ziele oder sind wir tatsächlich immer noch in dem Bereich, dass wir sagen, okay, wir fördern, wir wollen etwas verbessern, oder ist es dann doch vielleicht eher der Erhalt? Und ich denke, in dem Augenblick, wo wir uns klar sind, in welche Richtung unsere Ziele gehen, ebenso wie Jutta das auch sagte, leiten wir unsere Interventionen ab und sind natürlich auch sehr transparent unseren Klientinnen gegenüber, ne?
Das ist ja, weil du von Klientinnen gesprochen hast, die zum Beispiel jetzt auch lange in der Therapie sind, also chronische Erkrankungen. Ich glaube, den Kolleginnen und Kollegen und auch mir oftmals noch ist es so, dass es da gerade am schwersten fällt, Ziele zu formulieren für die Therapie. Woran scheitert es eurer Meinung nach? Also woran scheitert es, dass es oftmals immer noch so schwierig ist, für Klientinnen Ziele zu formulieren? Auch gerade jetzt in diesem Bereich von Klientinnen, die jetzt, sagen wir es mal, über 5, 6 Jahre oftmals in den Praxen ja hängen, wenn es doch die Methoden wie zum Beispiel COAST gibt.
Ja,
Also
also ich denke, man darf da das Ziel nicht als alleiniger Faktor sehen, sondern man muss das Ziel halt wie so ein roter Faden im Rahmen der Therapie sehen. Und wenn ich jetzt sehr funktionell agiere im Rahmen meiner Behandlung und auch Befunderhebungen sehr funktionell gestalte, dann wird es mir natürlich sehr schwer fallen, relevante Bereiche zu identifizieren, die auf Betätigung hindeuten. Und ja, ich denke, dass auch gerade Patientinnen und Patienten oder Klientinnen und Klienten in der Praxis, die viele, viele Jahre halt betreut werden, dass da sicherlich häufig dann, ich komme halt aus dem Neurobereich, Arme durchbewegt werden und Vibrationsgeräte genutzt werden und auch die Assessments eher funktionell orientiert sind. Ich glaube, da braucht es dann tatsächlich dann die ergotherapeutischen Assessments, die halt uns dann die Antworten geben, dass wir identifizieren können, okay, da ist eine Betätigung, die relevant und notwendig und als sinnvoll erachtet wird und sich daraus dann wirklich dann die Ziele ableiten. Und warum es scheitert, ist häufig eine Aussage, keine Zeit für Ziele, das wird ganz oft benannt. Oder fehlende Anwendungsroutinen ist sicherlich auch etwas, was damit zu tun hat, dass SMART zwar in der Ausbildung gelehrt wurde, aber das Ziele formulieren konkret so in der Praxis eigentlich gar nicht geübt wird oder auch gar nicht mehr so durchgeführt wird.
Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du, Sabina, da ansprichst mit den Anwendungsroutinen. Na, also, denn gerade jetzt, wenn KollegInnen sich mit der COAST-Formulierung auseinandersetzen, ist es sicherlich am Anfang auch erforderlich, dass sie ganz bewusst wirklich die einzelnen Aspekte des COAST durchdeklinieren und sich diesbezüglich natürlich also auch reflexiv im Praxisalltag überprüfen, ja. Und ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass es erforderlich ist, dass die Kolleginnen und Kollegen eben halt die klientenzentrierte oder personenzentrierte Zielformulierung und Zielsetzungsarbeit gemeinsam mit ihren Klienten, ja, üben und auch praktizieren müssen. Ja, also wir hatten ja vorhin gerade eingangs so ein bisschen Gesprächsführung auch noch mal so als Thema. Das stellt sich ja nicht zwangsläufig ein, sondern ich habe ja auch meine KlientInnen in der Praxis entsprechend zu befähigen, dass sie im Sinne der personen- oder klientenzentrierten Praxis sich eingebunden und befähigt fühlen und dass sie eben halt teilhaben an dem Zielformulierungs- und Zielsetzungsprozess. Ein Punkt, wo ich auch nochmal sicherlich darauf hinweisen möchte, ist, wenn dann, du fragtest ja vorhin gerade, woran scheitert es? Es ist aber auch natürlich auch nochmal darauf hinzuweisen, dass man die Kontextgegebenheiten nicht unberücksichtigt lassen kann. Ne? Also das heißt also, eine Zielsetzungs- und Formulierungspraxis braucht auch einen entsprechenden Kontext. Und es kann sicherlich auch sein, wenn jetzt ErgotherapeutInnen für sich den Entschluss treffen, ich möchte jetzt nach Coast arbeiten, dass sie entsprechende Aufklärungs- und Vorarbeit im interprofessionellen Kontext auch leisten müssten, ne? Damit sie eben halt darlegen können, was sich verändert, welchen Mehrwert es eben für den Interventionsprozess und aber auch für die interprofessionelle Zusammenarbeit hat. Ja.
Ja. Ich denke, eine Implementierung von solchen Zielmethoden, also wenn man jetzt zum Beispiel bisher Ziele formuliert hat, die sehr funktionsorientiert waren und jetzt möchte man das eben ändern, dann bedarf es eben oftmals oder es bedarf eine viel Aufklärung im interprofessionellen Team. Ne? Ich hatte zum Beispiel auch eine Situation, ich war in einer Praxis tätig und bin dann zum Klienten dorthin, ich hatte den dann übernommen und wie ich halt bin dann hin und habe erstmal Assessments durchgeführt, gefragt nach Betätigung im Alltag und das halt alles und hatte dann einen Anruf bekommen von der Ehefrau, also mein Chef hatte den Anruf bekommen, was das denn soll, diese Frage rein hier und keine Ahnung. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir erstmal vielleicht einen Schritt auch nochmal zurückgehen und in der Institution, in der wir tätig sind, Aufklärung betreiben. Ne, warum tun wir das denn überhaupt? Nicht, dass es irgendwie zu Reibereien kommt, weil das kann nämlich gerade passieren, wenn man mit anderen Professionen zusammenarbeiten muss. Stichwort auch Ärzte oder so. Mhm. Genau. Okay, jetzt haben wir ja über viel praktische Sachen gesprochen. Nun gibt es, also jetzt gibt es vielleicht HörerInnen, die sagen, okay, ich möchte das gerne mal ausprobieren und ich möchte gerne meine Ziele auch mal reflektieren. Was wäre denn der erste Schritt und wo kann ich mich denn auch informieren darüber?
Ja, also informieren, also in Deutschland selber gibt es halt noch nicht viel über die COAST-Methode, aber im amerikanischen, englischsprachigen Bereich gibt es einige wenige Informationen zur COAST-Methode. Ich denke, da sei sicherlich jetzt auch auf unseren Artikel verwiesen, dass man dort halt auch schon die entsprechenden Informationen herausbekommt. Ich glaube, informieren, also über Crystal Gately und Sherry Borcherding. Darüber haben wir uns damals informiert, als wir die COAST-Methode kennengelernt haben und uns quasi eingearbeitet haben. Ansonsten denke ich, sie erklärt sich, wenn man es einmal verstanden hat, auch relativ einfach von selbst. Also das, was viel, viel mehr oder viel, viel deutlicher passieren muss, ist, dass man übt und sich selbst reflektiert. Also, dass man immer wieder seine eigenen Ziele anschaut und dahingehend reflektiert, was erreiche ich jetzt tatsächlich mit meinen Zielen? Kann ich sie überhaupt erreichen? Sind sie spezifisch genug? Ist die Betätigung vielleicht die es auch tatsächlich sein soll und so weiter? Also, ich glaube, Üben ist da sicherlich ein Faktor und ja, die persönliche Reflexion. Und reflektieren natürlich auch, und das ist ja das Tolle an der COAST-Methode, dass man den Kontext reflektieren kann. Also ist es eine laute Umgebung oder eine leise Umgebung? Ist es irgendwie etwas, wo er Hilfe braucht? Also auch die Assistenz, wie viel Unterstützung braucht er tatsächlich? Was sehe ich denn überhaupt, wenn er jetzt seine Armkraft, wir hatten das ja vorhin, seine Armkraft verbessert hat, was sehe ich da wie visuell? Also, dass man sich wirklich versucht, das Ziel so bildlich wie möglich doch darzustellen. Mhm.
Genau, zwecks Reflexion. Ich kann nur jedem raten, also wenn ihr euch vertraut, auch im Team, bei euch im Team, filmt euch auch einfach mal, auch untereinander, gerade was puncto Gesprächsführung betrifft. Und dass man sich dann wirklich zusammen auch mal so ein Video anguckt. Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben uns das Einverständnis unserer Klientinnen geholt und haben uns mit Klienten gefilmt. Um das im Team mal zu reflektieren, wie rede ich, wie spreche ich überhaupt und uns dann auch Feedback im Team geholt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Methode, um das im Kollektiv auch etwas zu üben.
Ja, also in der Vorlesung ist es auch so, dass wenn wir dann unsere Ziele vorstellen und dass dann die Studierenden gemeinschaftlich dann auch die Ziele reflektieren. Und das kann man sicherlich auch einfach in einer Teamsitzung machen. Ja. Also das macht ja unglaublich viel Spaß, da gemeinschaftlich mal drüber nachzudenken und gemeinschaftlich halt dann ein Ziel zu verbessern, dahingehend, dass man es dann vielleicht auch nach einer COAST-Zielsystematik halt hinformuliert.
Ja, unbedingt, ne? Also so eine kleine interne Teamfortbildung wäre wirklich ein gutes Kick-off-Moment, ne? Also und dass man sich dann also auch wirklich dahingehend reflektiert, was verändert sich jetzt? Also auch gerade mit Blick, also zum Beispiel auf das QM, was wir ja auch zu leisten haben, durch diese inhaltliche Ausdifferenzierung in der Zielformulierung, ne? Also welche inhaltlichen Dimensionen sind jetzt eben halt tragend in diesem nach Coast formulierten Ziel? Man kann auch sehr wohl darüber dann auch nochmal reflektieren, welchen Beitrag das jetzt also auch für die professionelle Außendarstellung leistet oder in der interprofessionellen Kommunikation, wenn wir denn jetzt also diese inhaltlichen Zieldimensionen des Coasts deutlicher abbilden und welche messbaren Schritte sich daraus eben halt im Rahmen der Outcome-Überprüfung darüber abbilden lassen. Also es ist ein ganz, ganz spannender Prozess, gerade für so kleinere, internere Teamfortbildungen.
Okay, wir würden jetzt gleich mal zur letzten Frage hinübergleiten, langsam aber sicher. Ach genau, was mir noch einfällt. Ihr habt jetzt Literatur auch angegeben. Vielleicht könnt ihr uns die nochmal zukommen lassen, zumindest die Namen, dass wir das eben in die Infobox packen können, dass die HörerInnen sich dann auch etwas informieren könnten. Das, glaube ich, ist ganz gut, auf dem schnellsten Wege dann so, wenn das
Ja,
in Ordnung für euch ist.
sehr
Ja,
gerne,
gerne.
können wir machen. Klar.
Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage und die hat eigentlich jetzt nicht wirklich was mit der Coast-Methode zu tun, aber diejenigen, die unseren Podcast hören regelmäßig, die wissen, ja okay, die letzte Frage ist immer diese. Wer hat euch denn euch auf eurem bisherigen Weg inspiriert und wer tut es immer noch?
Ja, also ich finde die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Da sind sicherlich viele, viele Personen, die einen irgendwie inspirieren und die einen weiterbringen. Und wenn ich das jetzt versuchen möchte, auf das Thema Dokumentation und Ziele zu benennen und da Personen, die mich inspiriert haben oder überhaupt erstmal auf den Weg gebracht haben bei dem Thema, dann ist das sicherlich die Karen Zamis. Sie ist Amerikanerin und hat ein Buch über Dokumentation geschrieben und das hat mich unglaublich inspiriert. Also dieses Thema Dokumentation, Ziele, das begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren. Aber sie war schon so diejenige, die da noch mal bei mir den Klick im Schädel gemacht hat. Und ich möchte natürlich da auch noch eine deutsche Person benennen, die damals, als ich mich auf den Weg gemacht habe, überhaupt was zu finden zu diesem Thema, habe ich natürlich auch erstmal hier geguckt, was gibt es in Deutschland. Und da ist die Jutta König jemand, die mich unglaublich ja, fasziniert hat und inspiriert hat, weil sie das für die Pflege, also Formulierung für Pflege halt beschrieben hat und ja, Formulierung halt unglaublich auf den Punkt bringt. Und das, was es wichtig ist, dass es keine Romane sein müssen in der Dokumentation und sondern klar auf den Punkt bringen, was man eigentlich sagen möchte. Und das waren schon so zwei Personen, die mich da sehr inspiriert haben.
Ja, ich schließe mich jetzt mal direkt den Ausführungen von Sabine an, dass natürlich die Frage recht schwierig zu beantworten ist, ne? Und ich habe jetzt mit Blick also auf therapeutische Ziele erstmal auch mich dahingehend reflektiert und kann nochmal sagen, dass es da eben halt also auch einen Guide to Formulation, Plan and Goals in Occupational Therapy gibt von Sue Parkinson. Die habe ich also damals im Rahmen meiner Vorlesungen für die Zielformulierung und Dokumentation also auch genutzt. Also auch sehr praktisch und auch sehr handhabbar, was den Anwendungskontext betrifft, ne? Ja, und grundsätzlich kann man einfach nur sagen, es gibt da viele, viele Namen, die inspirierend sind. Ne? Also ich habe ja vorhin gerade eingangs gesagt, dass ich eben halt 86, 89 meine Ausbildung gemacht habe, ne? Und absolviert habe und dass für mich jetzt mit Blick also auf den bisherigen Weg natürlich internationale Einflüsse sehr inspirierend waren. Also die ersten Auseinandersetzungen mit dem OT Practice Framework waren zum Beispiel wahnsinnig wegweisend und klärend, also wie umfassend eben halt ergotherapeutische Praxis zu denken ist, ne, aber auch die Veröffentlichungen von Ann Fischer mit diesem sehr klärenden Blick also auf die Betätigung und wie man sie in die Praxis implementieren und eben halt natürlich auch zu operationalisieren hat, ne? Anregend sind natürlich auch Occupational Scientisten, ja, also die mich jetzt gerade jetzt speziell nochmal mit Blick auf die Domäne der Ergotherapie also auch sehr beeinflusst haben, also die Veröffentlichungen von Wilcock und Christiansen und Townsend, als auch Hemmel kann ich nennen oder Doris Pierce, also da gibt es so eine ganze Reihe an Namen, die ja, genau den Gegenstand von Ergotherapie für die Theoretisierung, aber auch für die Praxis wahnsinnig klärend in die Hand nehmen. Ne?
Super, vielen, vielen Dank für die Ausführung. Sabine, Jutta, ich bedanke mich oder wir bedanken uns. Sabrina war ja kurz zu hören, also hören im, naja, nicht komplett zu hören.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, ja. Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, danke ja, schön.
Sehr gern. Und wie gesagt, wir hoffen, dass die Methodik, die Kursmethode wirklich mehr Einzug erhält in der deutschen Ergotherapie. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig. Und ich bin da sehr angetan von und finde das richtig gut, was ihr da macht. Und wie gesagt, nochmal danke. Und ihr, liebe HörerInnen und liebe Hörer, wenn ihr uns Fragen zuschicken möchtet, dann könnt ihr das tun und zwar unter info@performance-skills.de oder unter www.performance-skills.de oder eben in gewissen Ergotherapie-Foren oder Instagram. Sabrina, habe ich das richtig gemacht diesmal?
Ja, das hast du ganz toll.
Perfekt.
Ich bin sehr stolz.
In diesem Sinne, Jutta, Sabine, liebe HörerInnen, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ja, bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
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 Performance Skills, der Podcast.